eternal nature, Jesus. Nur wenig Aussagen im Neuen Testament haben auch die Menschen, die es zum ersten Mal haben hören dürfen, so schockierend gewirkt, wie dieser Bericht. Schockierend insofern, dass der Beginn der Aussagen eigentlich gut passt zu der Bitte der Griechen. Die Zeit ist gekommen, dass des Menschen Sohn verherrlicht wird. Bei diesen Worten, da hielten sich die Zuhörer den Atem an, weil sie glaubten, jetzt werde der Trompetenschall des Sieges ertönen, die himmlische Macht unterwegs. Die siegreiche Schlacht rücke heran. Menschensohn, der von Gott gesandte, unbesiegbare Weltenherrscher, nach Daniel 7, Vers 13. Dort steht zum ersten Mal das Wort Menschensohn. Gemeint ist ein Mensch, in dem Gott in besonderer Weise den Sieg wirkt. Die himmlische Macht ist unterwegs. So verstanden das die Juden. Verherrlichung. Darunter verstanden die Juden Niederlage der Feinde, die nachfolgenden Worte Jesu lösten deshalb Bestürzung aus. Sie waren verwirrt. Sie staunten, was jetzt? Nein, doch nicht. Jetzt doch nicht. Jesu Rede von Opfer und Tod, vom sterbenden Weizen kommen? Nein, das passt nicht. Sie meinte. Und jetzt redet er von Opfer und Tod. Vom sterbenden Weizen kommen. Liebe Freunde, für uns aber ist es eine einmalige Unterweisung, auf die wir sehr eingehen wollen in dieser Stunde. Eine einmalige Unterweisung. Was verdanken doch wir diesen Griechen? Diesen Frage den Griechen, was kam da alles von Jesus her? Ich möchte deshalb diese Unterweisung der Stunde in drei Hauptgedanken fassen. Erstens die Frage der Griechen. Das zweite die Antwort des Herrn. Und das dritte, was wir sollen. Wir alle kennen ja den Magnet, der das Eisen anzieht. In einer Schulklasse, da kommt der Lehrer mit einem Karton, in dem er Sand, gewöhnlichen Sand hat. Und in diesem Sand hat er allerlei Nägel und Nieten. Nun sagt er seinen Kindern, denkt euch, ihr müsstet alle diese Eisenteilchen herauslesen. Das würde euch Kinder viel Mühe machen. Aber ich mache das einfach. Ich garantiere, dass kein Eisen in diesem Säckchen, auch nicht das kleinste Eisenteil. Und dann holt er einen Stab. Und dann schreien die Kinder durcheinander, ja, ein Magnet, natürlich, mit einem Magneten. Und da schauen die Kinder gespannt hin. Kein Körnlein Sand ging daneben. Und das Eisen war alles darin. Magnet. Da gibt es noch einen Magneten. Einen Anziehungspunkt, und er heißt Jesus. Wie ein Magnet das Eisen anzieht, so zieht Jesus heilsverlangende Seelen an. Die Pharisäer hatten einen Zorn auf Jesus. Sie sagten im Zorn in Vers 19 in unserem Kapitel, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Was diese Männer im Zorn sagten, das begann Wirklichkeit zu werden. Der Magnet Jesu zieht an, alle Welt läuft ihm nach. Schon die Weisen aus dem Morgenland, die kamen zur Krippe, den König der Juden zu suchen. Matthäus 2, Vers 11. Da lesen wir das. Und da standen dann später ein paar junge Männer am Taufplatz Johannes des Täufers. Und als Johannes ausrief, siehe, das ist Gottes Lamm, welches in der Welt Sünde trägt. Da folgten schon einige junge Männer ihm nach. Meister, wo bist du denn zur Herberge? Sie wurden von Jesus angezogen. Johannes 1, Vers 36 lesen wir diese Anziehung der ersten Jünger. Liebe Freunde, lasst mich hier etwas vermelden. Es ist ein Geheimnis um das Ziehen des Vaters zum Sohn. Und das darf uns jetzt beschäftigen. Freunde, es gibt einen Heilenszug. Ganz tief in unserem Herzen. Die Frage der Griechen. Die Griechen waren damals sehr reiselustig, fast so reiselustig wie unsere Deutschen. Überall traf man Griechen. Sie waren nicht nur reiselustig, sie waren auch begierig, die Wahrheit zu erforschen. Ihr ganzes Interesse ging auf das Neue, neue Wahrheiten entdeckt. Erforschen. Ein philosophisches System uns andere wurde erforscht. Die Gottesfrage wurde unter den Griechen diskutiert. Das waren also Nichtjuden. Also Heiden mit griechischer Sprache und griechischer Bildung. Aber sie waren gottesfürchtig. Die sich dem Gott Israels zugewandt haben, weil sie nach der Wahrheit dürsten. Und die kamen auf das jährliche Fest, um anzubeten, lässt nur Wir lesen zunächst drüber weg. Was wollten die denn in Jerusalem und im Tempel? Die durften doch nicht hinein. Sie waren ja Heiden. Sie durften ja nur in den Vorhof. Um anzubeten. Dazu waren sie gekommen, nicht um den Festrummel mitzumachen, sondern anzubeten. Und da kam die Kunde von Jesus, von seinen Taten, von seinen Reden. Vielleicht hörten sie von der Tempelreinigung, wie energisch der Meister hier umgegangen ist mit diesen Wechseln und Verkäufern im Tempel. Ihr habt ja das Bethaus zu einer Mördergrube gemacht. Da kann man ja gar nicht still werden mehr in diesem Tempel. Was wollten die Griechen von Jesus? Sie waren tief beeindruckt von dem, was sie hörten von Jesus. Ehrlich, sie waren beeindruckt. Da wurde das Verlangen entzündet, wir wollten Jesus gern sehen. Das war wohl mehr als möglich. Das war ein tiefes Verlangen, das aufs Höchste gerichtet war. Liebe Freunde, ich weiß noch, wie in meiner Jungmännerzeit ein Heilungszug in mein Leben kam. Das erste Mal spürte ich diesen Heilungszug in meinem 10. Lebensjahr. Da hat es mich gezogen zum Wort. Und weil wir hier nichts hatten für die Jugend, gar nichts. In meiner Jugendzeit, da ging ich in die heimische Gemeinschaft. In 10 Jahren. Später hat mich dieser Heilandszug erneut wieder gepackt. Ich möchte so gerne Frieden mit Gott. Und da habe ich überall gesucht. Auch im Gottesdienst habe ich gesucht. Aber am Montag war dann mein Friede wieder futsch. Ich habe mir vom Werktag meinen Frieden stehlen lassen. Und dann lebte ich den Werktag ohne Frieden mit Gott. Der Zug zu Jesus hat mich nicht mehr losgelassen. Doch sehr darauf. Wir sind so laut heute, dass man den Jesuszug, den Heilungszug, gar nicht mehr wahrnimmt. Der wird zugedeckt. Deshalb habe ich das Lied gewählt: Gottes Führung vor der Stille. Und nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Suchet Stille, kämpft um eure Stille. Wie soll denn der Herr seinen Zug in euer Herz geben, wenn ihr gar nicht still werdet? Wenn immer was laufen muss und was tun muss und laut sein muss und umdringend sein muss. Hinter dieser Frage stand noch mehr. Sie haben diesen Heilandszug bekommen und verspürt, wo der Name Jesu genannt wurde, da wird auch jederzeit der Zug verspürt zum Herrn Jesus. Freunde, ich bin dann immer wieder Menschen begegnet, die mir sagten, ach, die Leute zu Jesu Zeit, die sahen Jesus. Und die sahen seine Wunder mit Augen. Darum haben die es leichter gehabt als wir, dass sie an ihn glaubten. Das stand dafür. Denn die Leute zur Zeit Jesus sahen mit sehenden Augen doch nichts anderes als eine Person. Sie haben es nicht leichter gehabt. Im Gegenteil. Erst wenn ihnen Gott die inneren Augen auftat und die Seele weckte und der Zug zum Heiland weckte, dann erst sahen sie etwas. Nur die Erweckten sahen tiefer. Da geht es also um etwas tief Inneres. Ich möchte das in meinen Bibelstunden immer wieder uns einbringen, weil wir so oberflächlich sind, oben dahin leben. Auch der Zöllner Zachäus, der stieg ja auf einen Maulbeerbaum, Jesus zu sehen. Deshalb stieg er auf einen Maulbeerbaum, weil sein Heilandszug so groß war, so tief war. Das war der Magnet, der anzog. Es war eine Heilsbegierde. Sie begehrten, Jesus zu schauen. Die Klarheit Gottes im Angesicht Jesu zu schauen. Sie wollten ihn näher kennenlernen, persönlich mit ihm bekannt werden. Vielleicht ahnten diese Griechen, dieser Jesus ist der rechte Arzt auch für mich, den Zachäus, für unser Einen. So wie ich einer bin. Die Bitte ist mit mir auch in diese Bibelstunde gegangen. Ich möchte Jesus gerne sehen. Und alle meine Freizeitteilnehmer, Herr, lass mich doch Jesus sehen. Jesus erfahren, was er uns bedeutet. Ihn aus Erfahrung kennenlernen. Wie sollen sie das machen, diese Griechen? Zuerst kommen sie zu Philippus, mit dem sie wohl vorher schon bekannt waren, und er hatte ja auch einen griechischen Namen. Und er geht mit ihnen zu Andreas. Und beide wissen, er, der Herr, weiß keinen ab. Das wissen die beiden Jünger. Wer zum Herrn geht, der wird nicht abgewiesen. Und sie gehen zu ihrem Meister. So geht's auch bei uns manchmal. Der Weg zu Jesus kann über Freunde gehen und über Mitarbeiter gehen und Mitarbeiterinnen. Vielleicht kennst du auch einen Philippus oder einen Andreas. Aber wisst ihr, das fiel mir dann so schwer ins Herz. durch uns, die Jünger Jesu, möchten sie Jesus sehen. Mir als Herz gefallen. Jesus kennenlernen, Jesus finden, Jesus erleben durch uns. Lasst uns diese Bitte vor den Herrn bringen. Vielleicht geht neben dir ein Mensch, der möchte durch dich Jesus kennenlernen. Jesus sei durch dich. Das ist mir schwer ins Herz gefallen. Bin ich schon an Menschen vorbeigegangen, die bei mir Jesus sein wollten. Und dann hier. Vielleicht die nächste Menge. Der zweite Abschnitt ist die Antwort des Herrn. Hat man zum Herrn gefunden, ihn kennen, mit ihm umgehen gelernt, so gilt es jetzt zu hören und anzunehmen, was Jesus sagt. Bei den Griechen in unserem Text, da geht der Heiland gleich auf die Hauptsache los. Die Zeit ist kurz für den Herrn, die Welt ist im Sturz, also schnell zur Hauptsache. Dem Herrn Jesus geht's immer um die Hauptsache. Nicht diskutieren mit den Griechen. Da geht's nicht ums Wissen. Da geht's nicht lange mit um Nebendinge. Wir lassen uns oft so aufhalten von Nebendingen, die gar nicht so wichtig sind. Jesus ist immer direkt. Er ist auch jetzt zu den Griechen und zu den Jüngern direkt. Und er ist auch jetzt zu uns direkt. So wie bei dem Nikodemus. Da ging er doch direkt auf ihn zu und sagte, Nikodemus, Neugeburt. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. War doch direkt. Dem ist hier der Atem weggeblieben, dem Nikodemus. Herr Jesus ist im Weggehen von dieser Welt. Im Abschied nehmen von diesem Leben. Darum kurz und schnell die Hauptsache. Wenn die Griechen einen Nutzen wollten von Jesus, dann müssen sie auf das Ewige Ziel schauen und den Weg mit Jesus gehen. Anders geht es nicht. Das liegt also in dem Wort Menschensohn. Er ist von Gott eingesetzt und ihm ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Das heißt, ihm, dem Menschen Jesus, ist alle übermenschliche göttliche Kraft gegeben. Und er hat ein Recht darauf, dass wir uns ihm übergeben. Eine Willensübergabe. Zu dieser Hauptsache will Jesus auch uns heute führen. Nicht mit den Griechen diskutieren. Nicht beim Wissen stehen bleiben. Wisst ihr, unsere Diskussionen auch in unserem Hauskreis sprechen oft nur den Intellekt an, den Verstand. Aber das Wort will doch unsere Gewissen treffen, nicht unsere Tagträumchen. Das Diskutieren kann wegführen von der Erweckung, weil es nur im Kopf denkt. Nein, zur Übergabe, Willensübergabe, das ist die Hauptsache. Das will Jesus auch heute tun. Nicht diskutieren, nicht uns wissen. Man schadet sich, man verkürzt sich oder bringt sich gar um sein Heil, wenn man sich daneben aufhält. Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Menschensohn, bevor diese herrliche Stunde kommt, wo er der Erlöser und König sein wird, muss jetzt noch die schwere Stunde der Erlösungstat durchgeführt werden. Und da gebraucht er das Gleichnis vom Weizenkorn. Das Weizenkorn ist ja das edelste Korn, edelste Samenkorn. Das fruchtbarste Samenkorn. 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Bringt ein Weizenkörnlein Frucht. 100-fältig. Wenn das Weizenkorn Frucht tragen soll, dann muss es in die Erde. Es muss sterben. Wenn die Griechen und wir Nutzen von Jesus haben wollen, wenn wir selig werden wollen, wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, dann geht es um Sterbensleben. Auch das war schockierend. Die Emmaus-Jünger, die sagten nachher, wir meinten, er sollte Israel erlösen, und jetzt ist er gestorben. Das ist Christi Weg. Wie geschah das? Lass mich kurz erinnern. Da war Karfreitag vorbei. Die Feinde Jesu waren der Meinung, jetzt ist der Betrüger entlarvt, wir haben es geschafft, Jesus ist tot, die Jünger sind verzweifelt, es ist aus, so dachten die Feinde, der Tod ist amtlich festgestellt. Aus! Verstehen wir, was es heißt, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt. Er lebt in Ewigkeit. Der scheinbar Unterlegene wird zum Sieger. Und so bringt er ihn durch. Auch für uns. Haben wir das verstanden, das Gleichnis vom Weizenkorn? So bringt es viel Frucht. Wer Jesus sehen will, der muss ihn so sehen. Erstorben, aber viel Frucht. Die unerlässliche Bedingung heißt Frucht tragen durch Ersterben. Freunde, vom Jesu Tod her wird auch unser Leben entscheidend geprägt. Wie lesen wir das? Vers 25. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Ja, um was geht's denn dann bei uns? Auch Frucht tragen durch das Sterben. Von Jesu Tod her wird auch unser Leben entscheidend geprägt. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Wer sein Leben hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wenn hier steht, das eigene Leben hassen, dann sind das keine Hassgedanken, wie wir es auffassen, sondern das heißt dran denken. Wer sein Leben dran gibt, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Einige Male sagt Jesus, dass der Mensch, der nur an sich selbst denkt, das Leben verliert, ewig verliert. Freunde, warum hören wir denn diese Wahrheit nicht? Es ist eine so wichtige Wahrheit und die überhören wir. Wisst ihr warum? Weil das schwerer ist, als sich bekehren. Sich bekehren ist leichter, als sein Leben dran geben. Dann nimmt man sein Leben in die eigene Hand, in die eigene Regie, auf die eigene Faust führt man sein Leben. Nicht gehoffen. Sein Leben in dieser Welt hassen, das heißt, dieses Leben aus der Hand geben, heißt bewusst Absage an das, was uns an der Nachfolge Christi hindert und hindern will, das Drangeben. Wie leicht setzt sich unsere natürliche Art auch in Christen wieder durch, auch nach der Bekehrung. Da kommt es zur frommen Pflege der eigenen Seele. Eine fromme Pflege. In erschreckender Weise können dann die großen Dinge des Christenlebens, Bekehrung, Errettung, Heiligung, Hoffnung, können ichhaft entstellt werden. Verdorben werden. Alle diese herrlichen Dinge, meine Errettung, meine Heiligung, meine Hoffnung, kann in der ichhaft Denker. Wer seine Seele liebt, verderbt sie. Wer seine Seele in dieser Welt hasst, wird sie zum ewigen Leben bewahren. Hassen hat hier nichts zu tun mit Hassgedanken oder Hassgefühlen. Es geht hier mit einer ganzen Schärfe um das Verneinen das zu richten, nicht richtig nennen. Das gibt's. Ich mich zurückstellen. Aber ich bin auch nur jemand. Also ich mach das mit dem, und das sag ich, mach ich doch nicht. Also ich und die anderen auch. Und ich soll ich fortfahren, die ganze Schöpfung, die Pflege der tausend Wünsche und Befriedigungen meiner Seele. Das verblüfft meine Seele. Wer sie aber in dieser Welt um der Sache Christi willen aufs Spiel setzen, einsetzen, der wird's bewahren zum ewigen Leben. Gerade unser Sterben, unsere Selbstaufgabe wird auch für uns zum Bewahren des ewigen Leben. Damit sind wir vor eine Wahl gestellt. Das Lieben unserer eigenen Seele, das scheint uns immer wieder richtiger und einzig vernünftig auf dem Weg zum Glück zu sein. Das Zweite, das Hassen unseres Lebens, sieht wie lauter Torheit aus. Nur im Ergriffensein von Christus Jesus erfahren wir die Wahrheit dessen, was Jesus sagt. Philipper 3, Vers 12. Nachdem ich von Christo Jesu ergriffen bin, dann geht's. Ja, wir müssen viel Besseres an unserem Ich hassen. In den Tod gehen, unsere hoffärtige, eigenwillige, eitle Liebe, den Tod gehen, die Empfindlichkeit, in den Tod gehen, die Bequemlichkeit, in den Tod gehen, oder unser Trotz, den du Riederkopf mit meinem Trotz, der steht in